freue mich, dass ihr da seid, aber frage mich, was soll ich jetzt sagen, was uns wirklich auch eine Hilfe sein wird. Ich dachte so an ein Wort in Psalm 33, da sagt es von Gott, dass seine Augen über das ganze Land schauen. Er sieht alle Menschen, die auf Erden sind. Und dann geht es ein bisschen weiter und sagt es in demselben Psalm, aber seine Augen sehen besonders auf die, so ihn fürchten. Jetzt schaut Gott über ganz Deutschland. Ja, kann man sagen, über die ganze Welt. Über Nürnberg, der sieht alle Menschen. Aber sein Augen hat besonderes Gefallen an denen, die ihn fürchten. Vielleicht so, wie wenn die Mutter den ersten Tag ihren Sohn zur Schule schickt. Und dann geht sie in der Pause vorbei. Auf dem Hof sind 150 Kinder. Und sie schaut und sie schaut und sie ist nicht zufrieden, bis sie ihren eigenen kleinen Sohn sieht. Und so ist es auch mit Gott. Er schaut über das ganze Land und schaut auf die, so ihn fürchten. Ist es nicht großartig, dass wir so in Gottes Augen so wichtig sind? Wir sollen uns nicht wichtig tun, aber in seinen Augen sind wir sehr, sehr wichtig. Er gab sein Leben für uns und so sind wir ein ganz, ganz bevorzugtes Volk. Ich dachte so im Blick auch auf die Gemeinde hier und dachte eines, was ich nur so weiter sagen will. Es ist immer gut, dass man sich immer vor Augen führt, was ist unser Ziel? Die Zielsetzung. Und da kann man noch mal so das Wort aus Timotheus im Sinn. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Es geht nicht um eine Gemeinde zu haben, nur um mal so bequem zusammen zu sein, Gemeinschaft zu haben, sondern immer wieder das Ziel vor Augen zu halten. Was will Gott? Wenn ich mein Leben jetzt sollte, und ich sage das mit Furcht und Zittern, und doch glaube ich, dass ich sagen darf, ich sehe jetzt mein Leben nur so, ich bin auf dem Weg zum Himmel, Gott sei Dank, seine Gnade. Jetzt ist es nur mein Verlangen, so viel wie möglich mitzubringen. Und das sollte auch das Ziel sein eines jedes Gotteskindes. Jede Gemeinde. Und sehr oft sind dann auch die Probleme nicht mehr so groß, wenn man das eine Ziel hat. Wenn man erst aber anfängt, nur auf die vielen Dinge, wir sind ja alle so verschieden. Und es gibt so manches, worüber man sich schon richtig ärgern kann, nicht? Aber wenn man dann wieder sich fragt, wie können wir aber doch irgendwie das eine Ziel erreichen, dann hilft das schon, auch diese Dinge zu übersehen. Und das wäre mein Wunsch für euch. Glieder an einem Leib, jedes Glied ist anders, keine zwei Glieder sind gleich. Steine an einem Bau, die sind auch manchmal so schwer zu beschneiden oder beschlagen, die sind dann irgendwie so eckig, aber sie passen irgendwo rein. Und so wollen wir daran denken. Und ich wünsche euch ganz besonders viel Segen und hoffe auch, dass ihr bald noch ein größeres Haus habt und dass es auch zu klein wird und dann noch ein größeres und das auch zu klein wird. Ich wünsche euch noch viele Probleme in diese Richtung. Aber ich glaube schon, wenn Gott dann die Leute schickt, wird er auch nochmal da eine Antwort finden. Es geht aber wirklich nicht so viel darum, wie viele es sind. Wir wollen nicht besonders auf die Zahlen schauen, aber wir freuen uns, wenn Leute hinzugetan werden. Ich dachte an ein Wort, das ich lesen möchte aus Lukas 12. Ich lese oft aus Lukas 12. Ich finde, das ein ganz wunderbares Kapitel. Und ich denke immer, wenn ich das so lese, da sind so verschiedene Dinge erwähnt, wo es um die Prioritäten geht. Im Leben ist das oft so, das muss man entscheiden zwischen das Wichtige und das Eilige. Ich will nicht nur das Eilige den Vorrang, nicht? Aber manchmal sollte man das Eilige liegen lassen, um das Wichtige zu tun. Und auch da hat der Herr Jesus, da werde ich auch eben ermutigt, wenn ich so diesen Abschnitt lese, dass obwohl Jesus doch so großartig predigte, und man hätte wohl gedacht, sie würden alle wohl zuhören. Und da war doch einer, der hat die ganze Zeit gar nicht zugehört. Auch bei Jesus. Das ist eine Ermutigung für einen Prediger. Seine Gedanken waren sonst wo. Ein Mann sagte zum Prediger am Schluss der Stunde, ach, sagte, du hast heute aber großartig gepredigt. Dreimal hast du meinen Gedankengang unterbrochen. Naja, man sitzt so manchmal, hat seine Gedanken, nicht? Man geht dir nicht zu. Und dann auf einmal sagt der Prediger etwas, da werden einem die Gedanken eben unterbrochen. Aber bei Jesus war es so, er predigte und heute mal was war. Es kamen eine große Menge zusammen. Etwas, das sagt zu so, 10.000, dass sie sogar einander traten, sehr selbstsüchtig von sie, alle so nahe wie möglich, das ist Vers 1. Und dann predigte er, und dann sagt es in Vers 13, das fiel mir mal so auf, Als er so predigte, da war einer unter dem Volk, der sagte, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Der hat nicht zugehört. Der hat nur gedacht, wenn dieser Mann mal etwas zu meinem Bruder sagen würde, dann würde er bestimmt das Erbe mit ihm teilen. Aber Jesus sagt hier ein hartes Wort. Er sagt, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Ganz interessant, dass er sagt, ich habe für die Sache nicht Zeit. Das ist nicht meine Aufgabe. Sondern deine Aufgabe war, und das sehen wir dadurch das ganze Kapitel. Und dann dachte ich auf Vers 35. Hier sagt Jesus, nachdem er so manches schon oft gesagt hat, auch dass sie ihre Schätze im Himmel sammeln sollten und reich sein in Gott und nicht so viel auf Erden sammeln, dann sagt er, sollen eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Lenden umgürtet, woran denkt ihr, wenn ich so das so sage? Wie war es zu der Zeit, als das Volk Israel aus Ägypten zog? War nicht der Befehl, die sollten eure Lenden umgürtet haben und sollten bereit sein, in der Eile loszulegen? Die Sache würde auf einmal plötzlich, würden sie aus dem Land heraus müssen, die Lenden umgürtet sein. Das spricht da nämlich, dass man soll bereit sein, zu jedem Moment, um auszuziehen, rauszugehen. Ich glaube, das ist der Gedanke. Und eure Lichter brennen. Wir leben in einer dunklen Welt. Sehr dunkel. Und jetzt sagt der Herr, unsere Lichter sollen brennen. Ich bin so dankbar, dass das Licht stärker ist als die Finsternis. Wenn das Zimmer ganz, ganz dunkel wäre, mit Teerpapier, die Fenster dunkel, und ich würde in der Ecke ein Zündholz anzünden, ein Streichholz anzünden, das könnte man bis zur hintersten Ecke sehen. Licht ist stärker als Finsternis. Jetzt bist du ein Licht, vielleicht irgendwo in einer Fabrik, am Werk, in der Schule. Und er sagt, unsere Lichter sollen brennen, sollen hell brennen. Die Leute suchen Licht. Ich denke an die kleine Geschichte, als zu der Zeit nochmal so die Lampen an der Straße wurde von einem angezündet, nicht so wie heute. Das kleine Mädchen mit ihrer Nase gegen die Fensterscheibe guckte und sagt, Mutti, der Mann macht überall Löcher in der Finsternis. So ein Loch sollst du sein in der Finsternis. Und es wird immer finsterer. Und deshalb, sagt Jesus, ist es wichtig, dass unsere Lichter brennen sollen. Der Herr sagt an einer anderen Stelle, dass wenn das Licht finster wird, wie groß ist die Finsternis? Scheint irgendwie so der Gedanke, wenn schon jemand mal ein Licht gewesen ist und das Licht wird finster, wie groß ist dann die Finsternis? Und meine Lieben, jetzt kann ich das auch mit einigermaßen Autorität sagen, es wird nicht leichter, indem man älter wird. Es sind sogar sehr oft die Probleme. Leider bei den älteren Geschwistern, auch nur eine Warnung hier in der Gemeinde, leider ist das oft das Problem. Jugend ist vielleicht noch gar nicht so, was soll ich sagen, die sind noch so bereit zu gehen, sind noch eifrig. Ich habe oft gesagt, wenn ich wieder irgendwo versuche, eine neue Gemeinde oder ein Werk anzufangen, würde ich gerne so 6 oder 8 Leute haben, die vielleicht so 5, 6 Monate erst gläubig wären. Lieber als solche, die schon 20 oder 30 Jahre gläubig wären. Das ist ein schlechtes Zeugnis, denn da schließe ich mich selber auch ein, nicht? Aber irgendwo ist das die Gefahr, dass wenn man erst älter wird, dass man manchmal so das Feuer verliert und nicht mehr so Interesse hat an dem, was wirklich um den Seelenheil für andere geht. Also, eure Lichter brennen. Lasst sie brennen in dieser dunklen Welt. Und dann sagt Jesus, und seid gleich den Menschen, die ihren Herrn erwarten. Erwarten wir den Herrn heute? Wäre schön, wenn wir diesen Saal so verlassen könnten, nicht? Wäre dein Platz auch frei? Er kommt, ich weiß nicht wann. Und da werden die Seinen verschwinden. Und er sagt es, wenn wir jetzt erwartend sind, und er sagt es, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird. Ja, ich glaube, die Hochzeiten, soweit ich jetzt gelesen habe, in Sitten und Gebräuche zu der Zeit, dann war das nicht nur 15 Minuten am Standesamt. Das war eine sehr ausgedehnte Sache. Das ging über eine lange Zeit, da wurde gefeiert. Und es war eine sehr wichtige Sache. Gott sei Dank, wenn man so liest, auch da in Johannes 2, Jesus wurde eingeladen zur Hochzeit. Es ist noch eine wichtige Veranstaltung. Leider wird oft das nicht mehr heute so gefeiert. Aber jetzt ist er bei der Hochzeit, ein wichtiges Fest. Und auf einmal bricht der Herr aus dieser Hochzeit heraus und kommt, so sagt es hier. Er wird aufbrechen und er wird kommen. Und dann, wenn er anklopft, sie ihm als Bad auftun. Selig sind diese Knechte, welche der Herr, wenn er kommt, wachen findet. Anscheinend werden einige nicht wachen sein. Selig, die dir wachen sind. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und sie zu Tische führen und hinzutreten und sie bedienen. Welch eine Belohnung. Wofür? Für die, die wachen sind. Er selber wird sagen, ihr setzt euch an den Tisch, ich werde bedienen. Etwa so wie Jesus, als er die Füße wusch von den Jüngern. Er war der, der bereit war, sich zu beugen und ihnen die Füße zu waschen. Jesus wird denen, die auf ihn warten, bedienen. Und dann sagt er weiter, und wenn er in der zweiten oder in der dritten Nachtwache kommt und sie so findet, wenn ich das richtig verstehe, und ich weiß nicht, der Gedanke ist bestimmt richtig, wenn es auch nicht direkt hier aus diesem Abschnitt kommt, wiederum, was ich schon erwähnt habe, auch wenn es etwas später geworden ist. Und wiederum muss ich sagen, dass es gerade bei älteren Geschwistern wiederum etwas oft nachlässt. Der Eifer am Anfang, ein sehr bekannter Prediger in den USA, wurde mal gefragt, wie viel hast du noch, die über 60 Jahre alt sind, Freunde, die noch eifrig an der Sache stehen. Er sagte, weißt du, ich habe nur wenige. Bei uns in Calgary, wo wir zurzeit wohnen, kann man schon fast erwarten, dass die, die da Versicherungen kaufen, Immobilienmakler, das waren alles mal Prediger oder mal Missionare und haben irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich sagen darf oder sagen kann, irgendwie das Feuer ein bisschen ausgegangen und haben sich dann auf diese Weise jetzt noch die letzte. Oder manchmal sagen sie mir, weißt du, wir haben so lange für den Herrn gearbeitet, jetzt wollen wir mal für uns arbeiten. Auch schon öfters gehört. Also jetzt sagt der Herr, wenn es in der zweiten und sogar in der dritten Nachtwache, das scheint schon, ach Herr, du kommst noch lange nicht und man ist doch noch wartend. Selig sind diese Knechte. Und meine Lieben, es ist nicht etwas von ungefähr. Das Herz wird so leicht kalt. Man wird so leicht mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Ich denke nur mal, ich weiß nicht, wie es hier wäre, hoffentlich wäre es anders. In der Durchschnittsgemeinde, wenn ich jetzt sagen würde, wir gehen nach Nürnberg am nächsten Samstag nach Mittag, um eine Freiversammlung durchzuführen, dann sagen alle die mit so Köpfen wie ich, welch eine Gelegenheit für die Jugend. Oder seid ihr nicht so? Ja, warum sollten wir nicht vorausgehen? Warum sollten nicht wir, die wir meinen, vielleicht ein bisschen reifer zu sein im Herrn? Aber meine Lieben, ob das Kanada ist oder USA oder Deutschland, ist das nicht so? Dann müssen wir uns als ältere Geschwister schon schämen. Dass wir meinen, das wäre nur noch für Jugend. Wenn ich jetzt auch missionarische Versammlungen halte, dann sage ich nie, ihr Jugend, ich glaube, wir sind, egal wie alt wir geworden sind, auch noch eingeschlossen. Und von der Bibel her ist kein Unterschied ab mit 17 oder 70. Da ist doch nicht, und das kann auch sogar sein, Übersee. Ich traf einen Mann in Brasilien auf meiner Reise, der war 74 und die sagten mir, das ist der eifrigste unter allen. Und was hat denn nicht alles zustande gebracht? Das gibt es, Gott sei Dank. Verschiedene Stellen. Nigerien. Ein Mann sagt, ich habe die ganze Zeit immer für die Mission gebetet. Dann starb seine Frau, da war er alleine. Auch sagte, jetzt gehe ich selber in die Mission. Er hatte so vielleicht Dienste getan. Da sind viele, viele ledige Damen auf dem Missionsfeld. Und manchmal fehlt es, bei denen hat er zum Beispiel jetzt auch mal für die Fenster etwas gemacht. Das konnten die nicht machen. So viele arbeiten. Missionsarbeit ist nicht nur Predigen. Da müssen auch mal, die Frauen müssen auch mal die Wäsche machen. Und es gibt das Kochen. Und da müssen die Häuser repariert werden. Manchmal ist das Predigen oder das, was man so als missionarische Arbeit denkt, nur ein ganz kleiner Teil. Und all diese anderen Dinge, die eine Rolle spielen. Und deshalb meine ich immer wieder, es ist nie zu spät, neu anzufangen. Aber immer zu früh, aufzuhören. Wenn es auch in der zweiten oder der dritten Nachtwache wäre, selig sind diese Leute. So wollen wir daran denken. Ich würde heute etwas über das zweite Kommen des Herrn, das ist mein Lieblingsthema. Ich finde das so herrlich, dass ich wissen darf, es kommt die Zeit, wo der Herr uns wird aus diesem allen herausholen. Und wir werden erstmal richtig frei sein, wenn wir bei ihm sind und verklärt ihn sehen würden. Wir sprachen schon vorher von dem Wort, vielleicht noch diese Erfahrung, als ich voriges Jahr in Südamerika war. Dann war ich in Argentinien, ich wollte von da wegfliegen und war in einem Flughafen, ich war etwas früh angekommen, das Flugzeug war sehr verspätet Und da suchte ich irgendjemand, der eventuell Englisch oder Deutsch sprechen würde. Fand dann jemand, der Englisch sprach. Und dürfte dann, er war eben der, der oben im Turm sitzt und so die Flugzeuge eben Befehle gibt oder lenkt. Und sprach mit ihm, war sehr, sehr offen, hörte gerne zu. Und auf einmal sagte ich zu ihm, haben Sie eine Bibel? Oh, einen Moment, sagt er. Dann lief er runter und kam auf und hatte ein Gideon Testament. Und da hinten ist ja, in diesem Testament, ist ja eine Gelegenheit oder ein Platz, wo man kann unterschreiben, wenn man bereit ist, den Herrn Jesus anzunehmen. Weil er so offen war, sagte ich, willst du nicht jetzt bereit sein, dies hier zu unterschreiben und damit die Sache etwas verbindlich machen? Oh, sagte ich, kann nicht. Ja, ich sagte, warum nicht? Oh, sagte, weißt du, dieses Testament gehört uns zu viert. Wir haben nur eines und ich kann das nicht, nicht mein Eigentum. Wir müssen es abwechselnd lesen. Ich dachte, ist das nicht interessant? Da in Argentinien, da am Flughafen, nur ein Testament. Ich hatte leider auch keine mehr mit, sonst hätte ich ihm gerne jede eins geschenkt. Aber ich freute mich, dass Wort auch da eine Rolle spielte. In Brasilien flog ich von einer Station zur anderen und hatte dann da an dem Schalter mit einer Dame gesprochen und ihr auch ein Testament gegeben, ein portugiesisches Testament. Und war dann draußen, habe dann einen Dienst getan, kam 3 Tage später zurück. Da kam ein Mann auf mich zu und sagte, wissen Sie, ich habe gesehen, wie Sie vor 3 Tagen das Fräulein ein Testament gegeben haben. Haben Sie auch eins für mich? Ich hatte zum Glück noch eins in der portugiesischen Sprache. Also es ist immer wieder hier und da ein Hunger nach dem Wort. Deshalb bleibt fest und treu dem Worte gegenüber. Verkündigt das Wort und liest das Wort, predigt das Wort. Denn wir lasen heute Morgen bei Dresbach in Psalm 138. Und er sagt es da in den ersten, im 3. Vers, glaube ich, ist es, dass du hast dein Name groß gemacht durch das Wort. Das Wort macht den Namen des Herrn groß, dieser Herr, der wiederkommen wird. Also, Jesus kommt wieder. Das letzte Wort, als Jesus gen Himmel fuhr, als die 2 Männer kamen und als die Jünger sahen gen Himmel, dann sagten sie, dieser Jesus wird so wiederkommen, wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren. Jesus kommt wieder. In Johannes 14, dieses wunderbare Wort, dass der Jesus sagt selber, euer Herz erschrecke nicht, sondern glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Und er sagt, ich gehe euch eine Stätte vorzubereiten und sagt, ich werde wiederkommen. Ich sage manchmal, das ist auch für mich gar nicht verständlich. Diese Welt, und ich habe kein Problem daran, dass er schon hat alles geschaffen in 6 Tagen, für mich kein Problem. Aber meine Stätte, da hat er schon fast 2000 Jahre angearbeitet, nicht? Was wird das nicht für eine Wohnung sein? Dann werden alle kleine Wohnungen, alle schönsten Wohnungen hier in der Welt nur so wie ein Hühnerstall vorkommen, nicht? Im Vergleich mit dem, was er uns vorbereitet. Ich gehe, eine Stätte vorzubereiten und ich werde wiederkommen. Kleines Mädchen ging mit ihrem Vater spazieren an einem schönen Abend. Und der Himmel war voller Sterne und sie guckte immer wieder nach oben und sagte sie auf einmal zu ihrem Vater, Vati, wenn die untere Seite schon so schön ist, wie muss aber auch die obere Seite aussehen, nicht? Man macht sich nicht viel Mühe, unter dem Tisch zu polieren und daran hat sie gedacht. Ja, der Herr ist gegangen und er wird wiederkommen. Es wird mehr, meine Lieben, es wird öfters erwähnt im Neuen Testament, wie die Lehre der Liebe, Vergebung, oder Glaube, das Kommen des Herrn. Wir haben ganze Kapitel wie Matthäus 24, Markus 13, Lukas 17 und so weiter. Ganze Bücher wie zum Beispiel 1. und 2. Thessalonicher. Da ist das Hauptthema das Kommen des Herrn Jesus. In Hebräer, wo etwa 303 Verse sind, sind 36 Mal wird erwähnt vom Kommen des Herrn Jesus. Das letzte Kapitel der Bibel, der zweitletzte Vers der Bibel. Dann schließt Johannes sein Buch und sagt, ja, komm, Herr Jesus. Das war die Hoffnung aller im Neuen Testament in der ersten Gemeinde. Das war die Hoffnung des Paulus. Er wartete das Kommen des Herrn Jesus. Und deshalb ist das auch für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema. Er kommt wieder. Ich weiß noch, als wir in Lörrach waren, schon einige Jahre her. Da wurde ich gerade vor Weihnachten, hat meine Frau mich gebeten, ein Stück Vorhangstoff zu holen. Und da hat mich so ein kleines Muster mitgegeben. So ging ich zu einem Geschäft. Ich brauchte 2 Meter so Vorhangstoffe. Und da sagte er, er hätte nichts an Hand, würde es aber in 2 Wochen bekommen. Und Da sagte ich zu ihm, soll ich das jetzt bezahlen oder wenn es erst ankommt? Oh, sagte, lassen Sie es. Und wir wohnten da ganz in der Nähe und sagten, wenn es dann kommt, dann bringe ich es. Da werde ich Ihnen das zum Hause bringen. Da wollte ich rausgehen, da dachte ich, ja, sagt, wissen Sie, es ist aber ein bisschen riskant. Denn ich bin ein Christ und vielleicht kommt der Herr Jesus in den 2 Wochen. Und dann stehen Sie an der Tür und da ist niemand da. Naja, der guckte mich wieder, immer wieder so ein bisschen so an, was ist das für ein komischer Kerl. Ich sagte, wissen Sie, es wird jetzt Weihnachten, vorbereitet für Weihnachten. Es war gerade vor Weihnachten. Ich war eben in einem Geschäft gewesen, Lebensmittel. Ich sagte, da ist ein Gedränge. Die kaufen alle ein. Und ich sagte, im Alten Testament wurde gesagt, dass Jesus kommen würde. Es sind nicht viele Schriftstellen, die das erwähnen, nur hier und da. Und er ist gekommen, genauso wie das im Alten Testament vorausgesagt wurde. Über sein zweites Kommen sind viel mehr Schriftstellen. Und wenn das erste zutraf, wird ganz bestimmt das andere auch zutreffen. Er wird wiederkommen. Und es könnte sein, dass er in den nächsten 2 Wochen kommen würde. Naja, ich könnte dann ein kurzes Zeugnis geben, was er damit getan hat, weiß ich nicht. Aber der Herr wird wiederkommen. Wir wissen nicht die Zeit. Es wird nicht viel gepredigt. Ich weiß nicht, vielleicht soll ich sagen, der Grund wahrscheinlich ist, weil es nicht ein Thema ist, welches dem Teufel gefällt. Ich denke, wenn das mehr gepredigt würde, ich glaube, da hätten wir eine andere Atmosphäre in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden. Ich frage oft den Schülern, seit wann hast du zuletzt mal eine Botschaft gehört über das zweite Kommen des Herrn Jesus? Und sehr oft sind Schüler, die sagen, noch nie. Das ist nie in unserer Kirche gepredigt worden. Aber wenn die Bibel so viel darüber sagt, sollte man es nicht. Der Teufel will es nicht haben. Die Ungläubigen wollen es nicht haben. Das ist nicht ein besonders schönes Thema, wenn ich so denke, irgendwann kommt er wieder. Und die Christen werden verschwinden und ich werde zurückbleiben. Aber leider, das Traurigste ist, dass viele Christen es auch nicht gerne haben. Wisst ihr, meine Lieben, wir sind so oft so gefesselt an diese materialistischen Dinge. Wir hängen daran. Wir hatten ein Lied in unserer Gemeinde zu Hause. Das singt man hier wahrscheinlich nicht so. Ich weiß nicht, ob das noch einige kennen. Das hieß, von der Erde reiß mich los. Wer kann das? Hat das Lied mal nicht bekannt hier? Du kannst es, Ulrike? Ja. Also das war so ein Lied. Ich war manchmal so, wenn ich dann so hörte, wie sie das dann sagen, unsere Gebrüder da und die Geschwister, ich weiß nicht, vielleicht war ich ein bisschen unartig. Da habe ich manchmal gesagt, es schien mir so, als wenn die dann richtig so anpackten und sagen, Herr, jetzt reiß mich mal los. Nicht? Das schien nicht so der Gedanke. Man lebte doch so für die irdischen Dinge. Immer wieder mehr anzuschaffen. Ich glaube bestimmt, dass irgendein Maß, und der Herr weiß das, das ist nicht falsch, dass man ein neues Haus hat, oder eventuell neues Auto, oder Möbel. Es ist immer wieder, dass man irgendwie die Prioritäten richtig einstuft. Inwieweit hänge ich an die Sache? Eine 75-jährige gläubige Frau sagte zu ihrer Nachbarin mal in den USA, ich kann mich gar nicht so richtig freuen auf das Kommen des Herrn Jesus, weil ich so viele Antiquitäten habe. Die möchte ich nicht gerne lassen. Man lächelt vielleicht über sowas, aber die Frage ist, an was hängen wir nicht? Es sind vielleicht nicht Antiquitäten, aber wenn man ganz ehrlich ist, nicht, würdest du dich wirklich freuen, wenn der Herr Jesus heute käme? Also, der wird wiederkommen. Und viele Christen, sage ich nochmal, haben gar nicht so richtig die Freude. Warum kommt er? Erstens kommt er, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, um die Schrift zu erfüllen. Das ist immer so interessant, dass der Herr Jesus sich so an der Schrift gebunden hat. Was ist das Evangelium? 1. Korinther 15. Weißt du, wie das da sagt? Er sagt eben, schlag mal auf. 1. Korinther 15. Und es sind ein paar Dinge, die da sehr wichtig sind, wo Paulus nochmal sagt, was das Evangelium ist. Vers 3, denn ich habe euch in erster Linie das überliefert, was ich euch auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Und dann kommt hier ein Wort, nach der Schrift. Und dann weiter, und dass er begraben worden ist, auch verstanden am dritten Tag, nach der Schrift. Also, das ist wichtig. Jetzt sagt es hier, er wird kommen, um die Schrift zu erfüllen. Ich las heute nochmal in Johannes 19, als Jesus gekreuzigt wurde. Und da dachte ich, ist das nicht interessant, was wir da lesen? Einmal sagt es da, dass Vers 28, ich sollte vielleicht auch noch 24 lesen. Und da sprachen sie einander, lasst uns, das heißt das Kleid nicht zertrennen, auf dass die Schrift erfüllt würde. Jetzt haben sie das Kleid nicht getrennt, sondern das Brot musste heil bleiben, auf dass die Schrift erfüllt würde. Das Alte Testament wichtig? Na, was soll man sagen? in Vers 28, nachdem da Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, damit die Schrift erfüllt wurde, sprach er, mich dürstet. Der Herr Jesus hat noch immer das Alte Testament im Sinn. Oder wenn ich weiterlese, Vers 36, damit die Schrift erfüllt, Vers 35, und das, der das gesehen hat, der hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, auf das auch ihr glaubet. Denn solches ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Es soll kein Bein zerbrochen werden. Hier sagt es, all diese Dinge geschahen in Einzelheiten. Wo Jesus am Kreuz schon hangt mit all seinen Schmerzen, war es ihm doch noch anliegen, auf das die Schrift erfüllt würde. Und so kommt auch der Herr Jesus wieder, auf das die Schrift erfüllt würde. In 1. Mose 3 haben wir die erste Verheißung, in Vers 15. Und da sagt es, er wird die Schlange, also den Teufel, den Kopf zertreten. Das ist noch nicht geschehen. Er hat noch viel Raum und macht sich noch sehr, sehr bemerkbar. Eines Tages wird sein Tage zu Ende sein, auf das die Schrift erfüllt würde. Und so könnte man durch das Alte Testament gehen, auf Dinge hinweisen, er wird noch kommen als König. Im Alten Testament wurde er verursacht als Prophet, als Priester und als König. Als Prophet war er hier auf Erden. Die Evangelien erzählen uns davon. Als Priester ist er jetzt zur Rechten Gottes und er vertritt uns. Oh, hast du schon mal darüber nachgedacht? Hast du schon mal den Herrn gedankt, dass er dich vertritt? Und wenn der Teufel dich anklagt und du musst dich selber anklagen, sagst, was bin ich aber auch ein Versager, dann vertritt der Herr Jesus uns beim Vater. Er ist Priester. Und er kommt nochmal als König. Und darauf warte ich. Die Entrückung wird stattfinden. Wir werden in der Luft ihm begegnen. Und dann wird er wiederkommen mit der Gemeinde. Ich sage immer für alle unsere Israel-Fans, ich bin gar nicht so besonders interessiert jetzt, denn ich weiß schon, dass ich eines Tages werde kommen. Wir werden auf den Ölberg landen. Offenbarung Kapitel 19 oder Sacharja Kapitel 14. Also er wird kommen, die Gemeinde mit ihm. Auch in Judas sagt es dieses. Und ich habe dann schon meinen Führer, und einen besseren könnte ich nicht haben, Jesus selber. Der Fluch ist schon bezahlt. Alles ist schon geklärt, nur der Zeitpunkt noch nicht. Da weiß ich nicht genau. Aber ich werde noch einmal mit ihm kommen. Und da sagt die Bibel eben, und das ist auch so ein wunderbares Thema, dass wir, die Gemeinde, werden mit ihm regieren. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Teil hier in Nürnberg werde übernehmen, wo der Herr mich wird hinstellen. Oder ob du vielleicht in Paskis in Kanada. Ihr wisst doch, warum das Kanada heißt, nicht? War es ein Schwabe, der da war in Kanada? Und dann ist er oben auf dem Berg gewesen. Er hat ringsum geguckt und hat gesagt, Kanada. Das ist Kanada. Also, das ist Kanada. Naja, ich weiß nicht genau, wo du sein wirst. Ich weiß auch nicht, wo ich sein werde. Macht aber nichts. Wir werden aber mit dem Herrn regieren, so sagt uns die Bibel, wenn er wiederkommt. Also, die Schrift muss erfüllt werden. Das Zweite, er wird den Gläubigen trösten. In 1. Thessalonicher 4, da ist ja die wunderbare Verse von seinem Kommen und die Entrückung stattfinden. Na, vielleicht sollten wir doch da ein paar Verse lesen. Ich muss manchmal aufpassen, dass ich nicht etwas sage, wo vielleicht es doch nicht so allgemein bekannt ist. Vers 16. Der selbst, der Herr, wird, wenn er der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herniederfahren. Und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben. Weißt du, warum die Toten auferstehen werden zuerst? Haben 2 Meter weiter zu gehen. Von unten im Grab. Und dann die Toten und dann die Lebendigen. Erst die Toten, die kommen bis unsere Ebene. Und dann werden wir zugleich hingerückt werden in den Wolken und bei dem Herrn zu sein. Und dann sagt es in Vers 18, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Dann rufst du den Nachbarn an, den geht es zwar nicht sehr gut, und sagt, ha, horch mal, der Herr kommt wieder. Wir werden verklärt werden, wie es auch in 1. Korinther 15 sagt. Und da lese ich auch nochmal 2 Verse. 1. Korinther 15, was ist das Hauptthema in 1. Korinther 15? Wer weiß das so, ohne weiteres nach. Auferstehung, sehr gut, ja. Und in diesem steht es auch nochmal, wann er kommen wird. Vers 52, er wird plötzlich kommen, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, die Toten zuerst. Und wir werden verwandelt werden. Also wiederum, kommt, ganz plötzlich, kommt besonders um den Gläubigen zu trösten. Wie schon in Johannes 14 zitiert haben, euer Herz erschrecket nicht. Glaubet an Gott, glaubet an mich. Und dann sagt, ich gehe euch eine Stätte vorzubereiten und ich werde kommen, auf das ihr seid, wo ich auch bin. Also es ist ein Trost. Aber das Dritte, kommt auch den Gottlosen zu strafen. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Man hat manchmal so den Gedanken, und besonders wenn man hier so oft das Weihnachtsfest feiert, dann wird das Christkind oft so verniedlicht, nicht? Und da hat man so ein bisschen der Gedanke, ach, der Herr ist so hilflos. Wenn aber wiederkommt, dann wird das nicht so sein. Dann wird kommen als König aller Könige, als Herr aller Herren. In 2. Thessalonicher, Kapitel 1, und da haben die Christen sehr viel gelitten. Sie wurden verfolgt. Und er sagt es da in Verse 7 und 8, dass indem Jesus wiederkommt, wenn aber wiederkommt, dann wird das nicht so sein. Dann wird kommen als König aller Könige, als Herr aller Herren. In 2. Thessalonicher, Kapitel 1, und da haben die Christen sehr viel gelitten. Sie wurden verfolgt. Und er sagt es da in Verse 7 und 8, dass indem Jesus wiederkommt, sagt er, wird kommen bei der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Nein, entschuldigt, ich muss auch vorher lesen. Vers 6. Ich habe früher nicht die Schlachterübersetzung gehabt, ist ein bisschen schwieriger hier. Denen, die euch bedrücken, mit Bedrückung zu vergelten. Euch aber, die ihr bedrückt werdet, mit Erquickung samt uns bei der Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Also, die ihnen bedrückt haben, die wird bedrücken. Die wird strafen. Aber dazu auch noch in Offenbarung Kapitel 6. Es gibt ja allerhand Autoaufkleber. In Chicago sah ich ein Autoaufkleber, das sagt, God has time for you. Do you have time for God? Gott hat Zeit für dich, hast du Zeit für Gott? Das ist ein guter Gedanke, nicht? Gott hat Zeit für dich, aber hat auch alles anderes zu tun, nicht? Er hat auch die ganze Welt in seiner Hand. Und doch hat er Zeit für dich. Dieser Gedanke hat mich richtig imponiert. Gott hat Zeit für uns. Nein, Gott, wir haben keine Zeit für dich. Oh, wie oft höre ich das, wenn ich mit Leuten spreche. Nein, nein, ich habe keine Zeit, darüber zu sprechen. Aber Gott hat Zeit. Ein anderes, was mir gut gefiel, wenn du weit von Gott weg bist, dann weißt du, wer umgezogen ist. Auch ein guter Gedanke, nicht? Gott ist nicht umgezogen. Weiß man schon, wer an wen das adressiert wird. Ein anderes, das habe ich selber nicht gesehen, da sagte mir eine Frau, sie hatte einen Aufkleber gesehen, Jesus is coming soon and is he mad? Jesus kommt bald wieder und ist verärgert? Ist böse? Da dachte ich, das ist ein bisschen hart, nicht? Na, was denkt ihr? Stimmt das? Lass mich lesen Offenbarung Kapitel 6, das nochmal zu unterstreichen. Wenn wiederkommt, dann sagt es in Vers 16 oder Vers 15, und die Könige der Erde und die Großen und die Heerführer und die Reichen und die Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in die Klüfte und in den Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Siehe das Lamm Gottes, welcher der Welt Sünde trägt. Ich hätte schon gemeint, wenn hier geschrieben hätte, vor dem Löwen aus dem Stamm Judas, das sagt es aber nicht, vor dem Lamm Gottes, wenn kommt, die größte Gebetsstunde, die diese Welt je erlebt hat, die Könige, die Reichen, die Herrführer, die Gewaltigen, die Freien, die Knechte, werden beten, aber nicht zum Herrn, sondern zu den Bergen fallt über uns, und verbergen uns. Warum? Der Herr kommt wieder und ist zornig. Meine Lieben, ich glaube, gerade dieses Thema Gericht, Hölle, wird viel zu wenig verkündigt. Ich habe oft gemeint, wenn wir mehr Hölle hinter dem Kanzel hätten, hätten wir nicht so viele in den Reihen. Aber weil es nicht verkündigt wird, meinen Mensch, ach, das trifft doch nicht zu. Sprech mal über die Hölle. Ach, das ist ja unmöglich. Wie könnte je eine Hölle sein? Die Bibel sagt es aber. Und ein Gericht, und wir wollen daran denken, ein Gott, der da liebt, der die Gerechtigkeit liebt, muss die Ungerechtigkeit hassen. Ein Gott, der die Wahrheit liebt, muss die Lüge hassen. Und dieser Gedanke, dass Gott ein Gott der Liebe ist und wird alles übersehen, Meine Lieben, das steht nicht geschrieben in der Schrift. Und wenn er eines Tages kommt, dann wird er kommen, um die Gottlosen. Was heißt gottlos? Das heißt Menschen ohne Gott, die sich von Gott lossagen, oder braucht man gar nicht mal sagen, lossagen, die einfach ohne Gott leben, die gar nicht Gott fragen. Wenn sie beten, dein Wille geschehe, überhaupt kein Interesse an seinem Willen. Wie oft wird das heute in den Kirchen durchaus ganz Europa und Amerika und der ganzen Welt gesagt. Dein Wille geschehe. Und da ist überhaupt keine Ahnung, was das bedeutet. Auch kein Interesse, seinen Willen zu tun. Die leben gottlos. Und deshalb, wenn Gott kommt oder Jesus kommt, wird er denen strafen. Wie wird er kommen? Er wird kommen in den Wolken. Wie ihr ihn habt sehen, gen Himmel fahren. Jetzt weiß ich nicht, ob das Wolken von Engeln waren, wie wir es im Hebräer Kapitel 12 haben, oder ob es nur die Wolken waren. Ich weiß nicht, ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Engel schon kamen, um den Herrn Jesus wieder willkommen zu heißen. Ich weiß es nicht, aber er verschwand in ihren Augen in Wolken. Ich habe manchmal so gedacht, wie ist das wohl im Himmel gewesen? Corrie ten Boom sagt in ihrem Buch, als Jesus zurückkam gen Himmel, dann fragten die Engel, na, was hast du getan? Und dann erzählt Jesus, wie er auf diese Erde gekommen ist und wie er sein Leben gegeben hat und all das, was so zusammenhängt. Und dann sagten die Engel, und wer wird diese Botschaft weitersagen? Sagt Jesus, ich habe 12 Jünger hinterlassen. Und wenn die das nicht tun, sagten die Engel, sagt Jesus, ich habe keine andere Vorbereitung getroffen. Die werden nicht versagen, die werden es tun. Heute hat Gott auch keine andere Vorbereitung getroffen. Wir sind die, die verantwortlich sind, diese Botschaft weiterzusagen. Und wiederum sage ich, und ohne uns tut Gott nichts. Verstehen kann ich es nicht. Aber irgendwie passen wir hinein. Wir sind seine Botschafter. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das weitersagen. Also, er kam oder wird kommen in den Wolken. Das haben wir erst in der Apostelgeschichte auch wiederum in Offenbarung. Und er kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ich weiß nicht, wenn man so durch das Christentum überhaupt mal so reist, wie ich es vielfach tun darf, in den Gemeinden. Und ich schließe mich selber auch damit ein. Wie viele Tage lebt man, wo man tatsächlich gar nicht in der Erwartung des Herrn steht. Man plant schon, ist auch nicht schlecht, nur man plant oft ohne irgendwie diesen Gedanken zu haben, Jesus kommt wieder. Also, wann wird er kommen? Und da möchte ich nur auf drei Dinge kurz hinweisen. Und das erste ist, Jesus sagt, ein Zeichen der Zeit wird sein, dass es viele falsche Lehrer sein werden. In Matthäus 24 haben wir dreimal, dass Jesus warnt, es werden solche kommen. Und ich lese die Verse mal. Und dann sagt er auch, welches sehr schwer zu verstehen ist, dass viele werden irregeführt werden. Er sagt in Vers 5, denn es werden viele unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin Christus. Und du würdest meinen, da könnte doch niemand so dumm sein und das eben glauben. Aber er sagt hier, und werden viele irreführen. Da sagt es in Vers 11, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Sagt es nochmal in Vers 24, denn es werden falsche Christus und falschen Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun. Vorsichtig, Leute! Wenn es geht um Wunder und Zeichen. Denkst du noch daran, als der reiche Mann in Lukas 16 den Abraham bittet und sagt, sende doch Lazarus. Und er sagte, wenn jemand von den Toten auferstehen würde, dann würden ganz bestimmt meine Brüder glauben. Und was sagt Abraham? Wenn sie nicht Mose und die Propheten hören, würden sie auch nicht glauben, wenn jemand vom Toten aufersteht. Durch Wunder und Zeichen kommen Leute nicht zum Glauben. Sie kommen zum Glauben durch das Hören des Wortes. Und das müssen wir verkündigen. Diese werden viel Wunder tun. Und wenn man ganz denkt an diese technischen Dinge, die man heute hat, und der Teufel gebraucht sie zur Verführung, das werden viele verführt werden. Sagt sogar, dass womöglich auch die Auserwählten zu verführen. In 2. Petrus 2, wiederum der gleiche Gedanke, es werden falsche Propheten kommen, sagt hier der Geist Gottes durch Petrus, und sagt es so. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, die auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten nebeneinführen und durch Verleugnung des Herrn, der sie erkauft hat, ein schnelles Verderben über sich selbst bringen werden. Und viele werden ihre Ausschweifungen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Was ist ein großes Problem? wenn ich so auf der Straße mit Leuten spreche, in Häuser gehe, überhaupt mit Menschen spreche, dann wird so oft gesagt, ja, guck mal, die Christen, die nennen sich Christen. Und guck mal, der Weg der Wahrheit wird verlästert durch diese, die Irre geführt worden sind. Und deshalb ist es so schwer, manchmal ihnen zu zeigen, es ist ein Unterschied. Ich war in Istrien, ich bin da schon gewesen, vor vielen Jahren, 1970, machte eine Reise zu der Zeit, um Missionare zu besuchen. Und der Bruder, der mich die Flugkarte kaufte, Ernst, weißt du, ich kaufe die Flugkarte, du musst in Israel anhalten. Ich war gerade da über Ostern, durfte sogar Ostersonntag in Amman, in Jordan, nochmal predigen. Da waren etwa 250 Araber, war schon ein Erlebnis. Aber ich saß eines Tages bei einem Jude in einem Bus, 22 Jahre alt, ein Soldat. Ich fragte ihm so, wo das Sinn seines Lebens wäre. Er sagte, ich möchte ein guter Soldat sein für Israel. Ich will mein Leben für Israel geben. Ich kämpfe für Israel. Ich sprach mit ihm so über das Christentum. Da sagte er, wissen Sie, die Christen haben uns mehr Schaden getan, die haben uns mehr verfolgt, wie irgendeine andere Nation oder irgendeine andere Gruppe oder Religion. Ja, ich dachte, ich glaube, ich verstehe. Ich weiß, er dachte auch, was alles geschehen ist im letzten Krieg. Ich weiß schon, was du meinst, aber ich sagte, nicht jeder, der sich Christ nennt, ist Christ. Dann nahm ich einen Schein aus meiner Tasche, ich glaube, es war ein 100-Mark-Schein, und dann sagte ich euch mal, hatte ich so ein Stück Papier, so ein Stück Papier würde man nicht fälschen, das lohnt sich nicht, aber ein 100-Mark-Schein würde sich schon eventuell lohnen. Weil das Christentum so wertvoll ist, versucht man es zu fälschen. Ja, sagte ich, das kann ich kapieren. Sag nochmal, nicht jeder, der sich Christ nennt. Er sagt, wissen Sie was, dass wenn Juden verfolgt werden, werden auch gewöhnlich die wahren Christen auch verfolgt. Wir stehen mehr oder weniger auf einer Stufe. Ist das nicht wahr? Die wahren Christen werden verfolgt, wo Juden verfolgt werden. Naja, ich hatte ein gutes Gespräch. Aber nur dieser Gedanke. Wir haben vieles, was sich Christ nennt, aber nicht in Wirklichkeit Christ ist oder nicht Christen sind. Falsche Lehrer. Falsche Christuses. Falsche Propheten. Das Zweite, eine Zeit der Gleichgültigkeit. Wir haben, wie Jesus es sagt, in Lukas 17, vielleicht auch mal ein paar Verse. Gut, wenn man so ein bisschen in der Bibel rumblättert. Das ist eine gute Übung. Da sagt es in Vers 26, und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien, bis an den Tag, da Noah in die Arche ging. Also, da war eben das Essen und das Trinken, das ist ganz normal, muss man, um zu leben. Aber es scheint hier, es wurde übertrieben. Und dass man nur noch zu viel Gewicht darauf legt. Und meine Lieben, man ist sehr geneigt, auch heute, dass man vielleicht doch zu viel Zeit nimmt. Und oh, was wird viel Mühe gemacht. Sagt weiter, wie es war in den Tagen Lots, Vers 28. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und sie bauten. Und so weiter. Alles Dinge, die sonst in Ordnung sind, wenn sie nicht übertrieben werden. Es war eine materialistische Zeit, wie es auch heute ist. Man ist so geneigt, dass man irgendwie so viel Zeit nimmt für die Dinge, die in Wirklichkeit nebensächlich sind, dass man für die Dinge, die wirklich wichtig sind, nicht viel Zeit hat. Ich reise viel und ich bin immer sehr dankbar für die Mühe, die sich Menschen machen. Und man wird mit so viel Liebe empfangen. Und man kann schlecht etwas sagen, aber doch im Grunde genommen, im Herzen weiß man schon manchmal, ach, weißt du, man sollte vielleicht nicht so viel essen, vielleicht nicht so viel Zeit für die Dinge nehmen, sondern man soll versuchen, auch die Prioritäten nochmal richtig einzustufen. In 2. Timotheus, Kapitel 3, 2. Timotheus, Kapitel 3, auch noch ein paar Verse, und da lesen wir so, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Geldgierig, prahlerisch, hochmutig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich und so weiter. Also Zeiten der Zeit. Und dann sagt es in Vers 5, die haben aber den Schein der Gottseligkeit, deren Kraft aber verleugnen sie. Eine Zeit der Gleichgültigkeit, undankbar, ungehorsam, gottlos und so weiter. Denke immer, undankbar. Was haben wir nicht alles? Ein kleines Restaurant in Kanada war auf jedem Tisch, ich dachte, es war interessant, auf jedem Tisch ein kleines Vers oder so, eine, wie man das dann so nennt. Und da stand drauf geschrieben, du dankst doch zu Hause Gott für deine Mahlzeiten, warum nicht hier auch? Immer so ein bisschen eine Frage, nicht? Im Restaurant braucht man doch nicht zu danken, ne? Zahlt ja man dafür, nicht? Aber warum nicht? Also undankbar, so im Großen und Ganzen. Manchmal ist das doch nur so ein paar Worte, die nicht in Wirklichkeit ein Dankeschön von Herzen. Aber man ist so undankbar geworden. Ein Zeichen der Zeit. Aber dann noch das letzte Zeichen. Und das sind eben, da werde ich auch nicht viel drüber sagen. Aber es ist schon immer das interessante Thema, die Juden. Und es ist interessant, man kann die Nachrichten schauen, Fernsehen, und dann wird vielleicht gar nicht China mit ihrer 1 Milliarde erwähnt, Indien mit ihrer eventuell 600-700 Millionen, aber Israel, fast jede Nachricht, fast jeden Tag. Und dann guckt man das Land, kann man kaum sehen, das ist so klein. Aber da, die 3 Millionen Juden, immer wieder erwähnt, die spielen eine ganz große Rolle in der Geschichte heute. Aber wie ist das möglich? Nicht mal Kanada mit ihren 25 Millionen wird oft erwähnt auf den Nachrichten. Die meisten hier wissen überhaupt gar nicht, weil es so ein Land gibt, nicht? Das ist Kanada. Aber die Länder werden nicht erwähnt. Aber Israel war, vor viele Jahre kam ein Ehepaar von USA, das waren 58, als in Brüssel die Weltausstellung war. Und sagte, heuch mal, fährt doch mit, wir bezahlen für euch. So fuhren wir nach Brüssel, meine Frau und ich. Und dann waren wir da auf einer Ausstellung und da war das große Gebäude für die Unierte Arabische Republik. Dann hatten sie draußen eine Karte, wo das ganze Land gezeigt war. Israel war nicht drauf. Und dann ist irgendjemand gegangen und mit einer Feder, mit einem Bleistift, hat er versucht, Israel da einzuzeichnen. Wahrscheinlich ein Jude. Wir sind auch da, hat er damit gesagt. Dann ist noch jemand gekommen und hat das versucht, wieder auszuradieren. Ich dachte, das ist die ganze Geschichte. Die Juden sagen, wir sind da. Die Araber sagen, ja, aber nicht für lange. Wir werden euch abschieben. Sie sind aber noch da. Ist ein interessantes Ereignis. Diese paar Juden, doch, sie spielen eine Rolle. Gott sagt, es ist sein auserwähltes Volk. Und er sagt, sie werden wieder zurückgehen. Vielleicht dazu, ich weiß, die meisten glauben dieses, aber wenn man fragen würde, wo steht wohl irgend sowas geschrieben, vielleicht werdet ihr auch Schwierigkeiten haben. Du sagst, die Juden gehen zurück. Wo steht das wohl? Na, vielleicht kann ich nur mal 2, 3 Verse erwähnen. Wir haben wohl in Jeremia in den Kapitel, aber wir werden erst in Ezekiel. Ezekiel. Da fest, vielleicht in Kapitel 37, da haben wir die Geschichte von den Gebeinen, die trockenen Gebeine. Ezekiel 37, und da sagt es so in Vers 12. Ich lese nur mal einen Vers. Aber hier ist auch etwas Wichtiges, was ich nochmal erwähnen möchte. Und das geschah nichts, bis Ezekiel weissagte. Ja, sagt es in Vers 12, darum weissage und sprich zu ihnen. So spricht Gott der Herr. Erst sagt Gott es zu Ezekiel und dann muss Ezekiel dem Volke sagen. Oh, das bringt uns wieder auf dasselbe, was ich vorhersagte. So sagt Gott es zu dir, zu mir, und ich muss es weitersagen. Warum sagt Gott es denen nicht selber? Hm? Schon interessant, nicht? Als Jesus die 5000 speiste, warum hat er nicht ein bisschen modern gedacht und eine Selbstbedienung? Nicht? Dann gut, hier ist ein Tisch, bitteschön, Reihen, kommt und nehmt euch alle. Nein, was hat er getan? Er gab es den 12 Jüngern und sagt, ihr gebet ihn zu essen. Das Geheimnis, der Herr gebraucht Menschen. Wir sind die, die dazwischen Gott und der Welt stehen. So sagt er zu Ezekiel, jetzt weissage. Und als Ezekiel weissagte, dann sprach er, siehe, ich will eure Gräber auftun und euch mein Volk aus euren Gräber führen und euch wieder in das Land Israel bringen und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. In Wirklichkeit sollte man das ganze Kapitel lesen. Ja, ihr könnt jetzt auch das ganze Buch lesen, Ezekiel, nicht? Aber vielleicht nur mal so, dass ihr ein bisschen ein anderes Thema habt beim Mittagessen. Vielleicht würden alle Männer es vor dem Mittagessen, während die Frau noch das Mittagessen fertig macht, mal Ezekiel 37 lesen. Und Lukas 12, ja auch, das wäre gut, nicht? Und dann nach dem Mittagessen, wenn ihr Männer dann spült, dann können die Frauen es lesen, ja? Dann habt ihr ein Thema fürs Kaffee trinken. Dann könnt ihr mal ein bisschen so überlegen. Na, was steht da noch geschrieben? Aber hier sagt es eben, dass Gott durch den Ezekiel sprach. Und er sagt, ich werde eure Gräber auftun. Wer hätte vor 40 Jahren geglaubt, dass Juda, dass Israel je wieder würde überhaupt anerkannt werden. Das war doch aus, so sagt es hier. Es ist aus mit uns. Ist keine Hoffnung mehr. Und Gott sagt, ich werde eure Gräber auftun. Ja, meine Lieben, da könnte man schon manches drüber sagen. Das Volk Israel. Das sind andere Schriftstellen, die darauf hindeuten. Aber das, lasst das genug sein. Die Juden wieder zurück. Und sie werden sich bekehren. Jetzt noch nicht. Die sind sehr, sehr gottlos. Sehr ablehnend. Aber Paulus sagt uns im Römerbrief, sie werden sich bekehren. Sie werden Gott anerkennen. Und ihn und den Messias, Jesus Christus auch. Aber dann noch zum Schluss die Frage, und die ist schon ziemlich klar gesagt worden, habe ich schon erwähnt, was geschieht, wenn er wiederkommt? Naja, ist schon, was ich schon sagte, die Christen werden entrückt werden. Wir werden diese Welt verlassen. Dies ist nicht unsere Heimat. Wenn Gott würde hier auf Erden eine Völkerzählung durchführen, dann würde dein Name, mein Name nicht erscheinen. Warum nicht? Dies ist nicht unsere Heimat. Meine Lieben, macht es euch hier nicht zu bequem. Das ist nicht unsere Heimat. Aber wenn Gott würde im Himmel eine Völkerzählung durchführen, dann würde er dein Name erwähnen, vielleicht mit einem kleinen Asterisk und einer kleinen Fußnote. Er ist noch nicht hier, er hat noch zu tun. Weißt du, was ich meine? Wir sind Botschafter an Christi Staat. Wir sind hier, weil wir Botschafter sind. Aber das ist nicht unsere Heimat. Wenn er wiederkommt, werden wir mitgenommen werden. Wer wird dabei sein? Die Bibel sagt, wer den Sohn Gottes hat. Wer den Sohn Gottes hat. Das ist ja das Geheimnis. Deshalb brauche ich meine Karte so oft. Ich habe die jetzt noch nicht erwähnt, weil ich habe nur so wenige davon. Aber ich brauche sie immer wieder. Das ist ein Geheimnis. Die schon gesehen haben, die noch nicht gesehen haben, da steht nämlich Jesus drauf. Man muss auf die Farbe schauen. Ich brauche sie immer wieder. Ich hatte voriges Jahr in Kanada im Januar, im 83, ließ ich mich 30.000 drucken. Jetzt waren die alle weg, jetzt habe ich mich in diesem Jahr nochmal 30.000 drucken lassen. Ich brauche es immer wieder. Für mich ist es immer wieder so interessant, wenn ich dann endlich mal lesen kann, oh, da steht Jesus drauf. Ja, das ist mein bester Freund. Und da sage ich, und die Verbindung, die ihr habt zu der Person, dessen Namen hier geschrieben ist, das wird bestimmen, ob ihr im Himmel oder in der Hölle sind. Ich war an der Tankstelle und der Mann war ganz begeistert davon. Ach, sagt er, kann ich endlich davon haben? Gab ich ihm einen Stoß. Ich habe so viele Freunde. Möchte ich das mal gerne zeigen. Und dann gab ich ihm die. Und dann sprach er mir, ich bin Mohammedaner. Ich dachte, wunderbar, wenn der als Mohammedaner mir hilft, den Namen des Herrn Jesus zu verkündigen, ist desto besser, nicht wahr? Diese Zettel, die ich eben hier in meiner Tasche habe. Weißt du, ich war in der vorigen Woche in Wittlich, wo ich war, da kamen eine Reihe Jugendliche. Und die sagten, wir wollen so gerne aufhören zu rauchen. Wie kann man das machen? Da habe ich gesagt, ich gebe einen Rat. Das ist so, wenn man etwas aufgeben will, dann bleibt er da, oder aufgibt, dann bleibt eine Leere, nicht? Und diese Leere muss man irgendwie füllen, das Vakuum. Ich sage, jetzt habt ihr immer die Zigaretten in diese Tasche, oder wo immer sie da habt. Jetzt steckt ein paar Bibelverse rein. Oder willst du jetzt Zigaretten nehmen? Oh, guck mal hier, ja. Trachte nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Naja. Ich versuche auf diese Weise zu helfen. Und meine Lieben, sollte jemand da Probleme mit haben, das ist gut. Man muss da Bibelverse. Denn Jesus sagt in Johannes 15, ihr seid rein durch das Wort, welches ich zu euch rede. Das Wort reinigt unsere Gedanken. Philipper 4, Vers 8 und so weiter. Und so schreibe ich einige Verse auf und dann gebe ich sie so mit. Deshalb hatte ich noch einige, ich hatte eine ganze Reihe, aber diese hatte ich noch nicht gebraucht. Also, es ist der Name Jesus, wer den Sohn Gottes hat, das Verhältnis zu Jesus bestimmt Ewigkeit entweder im Himmel oder in der Hölle. Irgendwo in Kanada, ich weiß nicht genau, was alles auf diesem Zettel war, aber dieser Prediger hat sich etwas einfallen lassen. Und da hat er die Familien alle sowas gegeben und auf diesem Zettel war ganz am unten, war dann, wenn ich sterbe und ich auf deine Beerdigung predigen muss, dann schreibe bitte, und da hat er so, ich werde in, und da hat er nur ein H hingeschrieben, dann sollten diese Betreffende ausfüllen, ich werde im Himmel oder in der Hölle sein. Dann weiß ich, wenn ich Predige sagte bei der Beerdigung, was ich zu sagen habe. Das ist schon ein bisschen erschütternd, nicht? Vorher schon sagen, auf welchem Weg bin ich? Aber vielleicht ganz gut, so eine Anregung, nicht? Denn ist das nicht klar? Man ist entweder auf dem Weg zum Himmel. Die Bibel sagt das sehr klar. Es ist nicht so eine verwischte Sache. Entweder oder. Also, die den Herrn Jesus haben, die werden mitgehen und werden da sein. die ohne den Herrn Jesus, für denen ist keine Hoffnung. Sie werden einfach zurückbleiben und dann, wie die Bibel sagt, eine Ewigkeit in der Hölle verbringen, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Wisst ihr, was ich vorschlage? Das wird vielleicht nicht alles an dem Vormittag noch reinpassen, aber nehmt euch mal Zeit, mal einige Verse und Abschnitte zu lesen über die Hölle. Ich tue das sehr oft. Ich brauche es immer wieder. Ich spreche mit jemandem und ich werde kalt. Wenn ich dann denke, ach, aber was die Bibel sagt, dass er wird ewiglich in einer Qual sein, könnte ich nicht vielleicht irgendwer ein Wort sagen, was diesem Person vielleicht helfen kann? Dann denkt man schon ein bisschen anders. Lies mal Lukas 16, die Geschichte vom reichen Mann. In der Hölle hob er seine Augen auf und er war in der Qual. Markus 9, besonders die Verse 42 bis 47, da wird fünfmal das Feuer erwähnt, was nicht erlischt. Fünfmal. Und dreimal der Wurm, der nicht stirbt. Der Wurm, was ist das? Gedächtnis. Oh, ich hätte nicht hier sein brauchen, wenn ich nur gehört hätte auf das Wort. Es wurde mir gesagt, ich habe nicht gehört. Also, es tut gut. Oder, dann lese ich manchmal noch in Offenbarung Kapitel 14. Und da sagt es nämlich, sie werden gequält werden, Tag und Nacht. Und es wird keine Ruhe sein. Das geht man immer so durch Mark und Bein. Keine Ruhe. Ihr wisst alle, was es bedeutet, mal einen sehr schlimmen Tag gehabt zu haben. Viele Probleme und Schmerzen. Und wenn man dann in der Nacht schlafen kann, am nächsten Tag fängt man wieder ganz munter an, nicht wahr? Die Ruhe hat so viel bedeutet. Und hier sagt der Geist Gottes, es wird keine Ruhe sein. Tag und Nacht, sondern gequält werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Meine Lieben, ich glaube, es gibt einen ewigen Himmel. Ich glaube, es gibt eine ewige Hölle. Manchmal habe ich gesagt, ich wünsche, ich hätte den Glauben, was in der katholischen Kirche gelehrt wird, dass man eventuell nur in ein Fegefeuer geht und vielleicht mal 1000 Jahre leiden muss. Auch 1000 Jahre hören irgendwann mal auf, nicht? Aber ich finde das in der Bibel nicht. Es ist eine Irrlehre. Es ist eine ewige Qual. Und das ist, was es so furchtbar macht. Es ist keine Aussicht, dass es irgendwann wird anders werden. Kann ich gar nicht begreifen. Aber so steht geschrieben. Und deshalb, meine Lieben, ist das sehr, sehr wichtig. Wie schön, wenn wir es da alle wieder treffen würden. Und wenn jeder von euch nochmal 5 andere mitbringen würde. Nicht? Ich sage 5, könntest auch 10 mitbringen. Nach oben ist keine Grenze. Aber einen solltest du wenigstens mitbringen. Hast dich schon mal darum gemüht? Wenn nicht, jetzt gerade, wenn wir schließen im Gebet, denkst du, mit wem kann ich mich nochmal besonders nochmal bemühen? Wer ist der? Vielleicht ein Freund, den du nochmal ganz besondererweise könntest ermutigen und sag, komm doch mit. Ich werde so gerne, dass du auch im Himmel bist bei mir. Denke immer wieder an die schöne deutsche Sitte, die ich von zu Hause her nicht kannte. Die gefällt mir, wenn man so Besuch bekommt. Besonders, wenn sie eingeladen werden zum Essen, dass sie so einen Blumenstrauß bringen, ein Geschenk. Das habe ich nicht gelernt von zu Hause. Brachte nur immer einen guten Appetit mit. Aber hier bringt man dann einen Blumenstrauß. Das ist eine schöne Sitte. Da habe ich gedacht, jetzt bin ich eingeladen worden, meine Ewigkeit im Himmel zuzubringen. Wäre das nicht eine Schande, mit leeren Händen zu kommen? Würde es auch nicht wollen. Hm? Du würdest doch irgendwie was wollen dem Herrn Jesus darbieten. Ja, Blumen, die verwelken. Was er will, sind Seelen. Vielleicht ein Kind. Oh, meine Lieben, unterschätzt nicht Kinder. Die können schon sehr, sehr jung. Unsere Tochter sagt mit 3,5 Jahren, sie sagt, ich weiß es, Vater, ich weiß genau den Platz. Habe ich den Herrn Jesus angenommen. Kinder sind immer leichter zu führen wie Erwachsene. Aber es sind einige, irgendwo. Lädt sie ein. Erzählt sie von Jesus. Sagen manchmal Frauen, besonders manchmal Witwen, die wissen nicht, was sie tun. Sagen, hör ich mal, das sind die Kinder, die spielen, die machen vielleicht zu viel Lärm. Lad sie mal ein. Eine Tasse Kakao oder Schokolade. Und erzähl ihnen mal kurz eine Geschichte von Jesus. Braucht keine besondere Kinderstunde zu sein. Nur mal so. Der Leiter der Bibelschule, wo ich war in Kanada, das waren so richtige 2 Jungen, 2 Brüder, richtig Taugene, was haben wir, Taugene, nix oder was. In jedem Fall viele Schwierigkeiten. Da war aber eine Frau in der Nachbarschaft. Und die hat sich hin und wieder mal, wenn die da draußen spielten und Dummheiten machten, Jungs, komm mal rein. Und die wussten schon, die hat immer so ein Stück Kuchen oder sowas. Nicht? Und das war zu der Zeit, das geht schon einige Jahre zurück, sehr, sehr geschätzt. Nun hat diese Frau oft nur mal die Hände auf den Köpfe gelegt von den Jungs und Gott segnet euch. Oder segne euch, oder so weiter. Der Junge kam zum Glauben. Der Leiter der Bibelschule ist vielen zum Segen geworden. Das war kein Evangelist, was in Wirklichkeit die Rolle spielte. Eine Mutter, die sich darum kümmerte. die ganze Sache von der Geschichte Operation Mobilisation. George Verver, der Leiter, sagt, es war eine Frau, die da betete, Herr, gib mir aus dieser Schule einen jungen Mann, der sich für dich bereit erklärt. Also, du kannst es auch. Vielleicht nicht in dem Sinn, wie ich es vielleicht mache oder anderes machen, aber es ist eine Möglichkeit. Und Gott will, dass du auch jemand mitbringst und an dem Tage dem Herrn schenken kannst. Wollen wir zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir die herrliche Verheißung haben, dass der Herr Jesus wiederkommen wird. Und Herr Jesus, dass wir wissen dürfen, dass wir dein Eigentum geworden sind. Dass wir wissen dürfen, dass unsere Namen im Himmel geschrieben stehen. Und Herr, du kennst uns, einen jeden von uns. Es ist nichts verborgen, was du nicht siehst. Du weißt unsere Herzen, du kennst unser Verlangen. Und Herr, wir beten ganz besonders, dass du uns hilfst, dass wir nicht gleichgültig dahin leben, dass wir uns nicht mitreißen lassen von der Welt, sondern dass wir abgesondert dir treu folgen. Noch einmal bitten wir, dass wir viel mehr Zeit nehmen für dein Wort, für das Gebet und dass wir uns um andere kümmern. Und deshalb danken wir dir, dass wir jetzt uns dir anbefehlen dürfen. Aber Herr, sollte jemand hier sein, der noch nicht sagen kann, auch ich werde dabei sein, vielleicht auch sagen muss, ich bin sehr weit weg, ich habe mich so viel mit anderen Dingen beschäftigt, ich bin so gleichgültig geworden. Herr, ich bitte, dass dies möge eine Stunde der Entscheidung sein.